läuft.
Bei mir auch. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Permakultur und der Pflanzenkohle. Heute geht es um das Thema Schnecken, aber wer spricht eigentlich über das Thema? Ganz vergessen, ich bin der Nils und dabei ist mein guter Kollege der Franz. Und hallo Franz.
Hallo Nils, Grüße retour.
Danke dafür. Schnecken, ein großes Thema, das wir uns schon lange vorgenommen haben, wo wir auch immer wieder Feedback zu bekommen haben. Endlich haben wir es uns vorgenommen. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, Franz, was ist in der letzten Zeit passiert? Wir haben eine Studie am Laufen. Magst du ein paar Worte dazu erzählen?
Ja, haben wir ja schon öfter von erzählt. Zusammen mit der Uni Düsseldorf führen wir eine Studie zum Thema Pflanzenkohle durch. Da geht es in erster Linie darum, den Einfluss von Pflanzenkohle auf die Nährstoffdichte in den Pflanzen zu testen. Also sind die Früchte zum Beispiel von der Zucchini größer? Und wenn ja, sind die Nährstoffe auch besser. Ne? Es können ja Dinge größer erscheinen und dann bringen die uns als Menschen gar nicht so viel. Das möchten wir testen. Gleichzeitig sehen wir aber natürlich auch, wie wachsen die verschiedenen Sachen mit Pflanzenkohle und ohne. Ich umreiße den Versuchsaufbau einmal ganz kurz. Eine Bedingung ist ohne alles, also ohne Pflanzenkohle oder Nährstoffe. Einmal ist nur Vinasse, das ist ein Flüssigdünger, ein organischer Flüssigdünger. Und einmal Vinasse gemischt mit Pflanzenkohle. Und da wurden jetzt erstmal viele Versuche im Gewächshaus durchgeführt mit sehr vielen Pflanzen. Wir nutzen Kohlrabi, Zucchini und, was war das dritte? Salat. Irgendein Salat. Weiß nicht mehr genau. Genau, und jetzt wurden die im Gewächshaus abgeschlossen, oder sind noch gar nicht abgeschlossen. Die ersten wurden nur rausgesetzt aus dem Gewächshaus auf eine freie Fläche. Und da konnte man jetzt auch schon sehen, okay, welche Pflanzen wachsen denn jetzt besser? Und da war ein ganz klarer Gewinner festzustellen. Und zwar, Trommelwirbel, die Pflanzen, die mit Pflanzenkohle und Vinasse angepflanzt wurden. Die, ihr könnt mal gerne bei Instagram bei uns reingucken, da posten wir da auch regelmäßig Updates zu. Die sahen auf jeden Fall am besten aus. Und wenn ihr das nachmachen wollt, diese Vinasse und diese Pflanzenkohle kriegt ihr auch bei keepitgrün.shop in unserem Shop. Da verkaufen wir genau das. Also bin gespannt, wie es weitergeht. Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Daumen hoch von mir.
Sehr schön. Werdet ihr in den nächsten Wochen und Monaten sicher viel mehr von uns hören und dann auch die Auswertung ganz am Ende. Und ganz am Ende dann auch, ne, welche Früchte sind größer und vielleicht auch welche Früchte sind gesünder, wenn man da was feststellen kann. Oder eben nicht. Dann hoffen wir mal, dass uns der Versuch nicht durch Schädlinge zerstört wird. Genauer gesagt durch zum Beispiel Schnecken.
Das war eine Überleitung, Nils. Man kann aber auch keine gute Überleitung machen, ohne dass es gewertschätzt wird. Also wenn man eine gute Überleitung macht, dann muss immer jemand was dazu sagen. Ohne geht es eigentlich nicht im Podcasten.
Na ja, gut. Ich kann sie ja nochmal wiederholen, dann können wir sie einfach durchspielen, so wie es hätte sein sollen. Dann hoffen wir mal, dass wir unsere Studie ohne die Schadwirkung von Schädlingen, zum Beispiel von den Schnecken, durchführen können. Und damit sind wir auch bei dem heutigen Thema. Die Schnecke. Kennt jeder wahrscheinlich schon einmal. Franz, kennst du Schnecken? Schon mal gesehen?
Habe ich schon von gehört, habe ich auch schon gesehen, auch schon in der Hand gehabt. Probiert habe ich es noch nicht. Hast du schon mal Schnecken gegessen? Das ist ja gerade so in Frankreich ist es doch so eine Delikatesse.
Ja, lustigerweise bin ich mal mit der Familie nach Frankreich gefahren und da gab es dann Schnecken.
Und, wie haben sie dir geschmeckt?
Kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Waren wahrscheinlich recht unspektakulär. Die waren auf jeden Fall in starker Knoblauchsoße dargeboten.
Aber dann schmeckt man wahrscheinlich auch nur den Knoblauch und nur die Konsistenz von der Schnecke.
Genau.
Vielleicht ja eine Möglichkeit, gegen Schnecken vorzugeben, ne? Sie einfach wegzuessen, wie wir das ja schon bei verschiedenen Beikräutern vorgeschlagen haben.
Das wäre auf jeden Fall möglich. Da gehen wir jetzt in ein paar Sekunden drauf ein, auf jeden Fall. Das kann ich schon mal wegteasern. Einmal kurz die Struktur, wie die heutige Podcast-Folge aufgebaut ist. Einmal werden wir kurz erklären, was ist eigentlich eine Schnecke, beziehungsweise was ist die Geschichte der Schnecke und auch die Geschichte in der menschlichen Geschichte. Ne? Wir haben Menschen früher mit Schnecken, wie sind sie mit denen klargekommen. Dann möchten wir darauf eingehen, was gibt es eigentlich für Schnecken? Da gibt es ja ganz schön viele verschiedene. Und welche Schnecken sind für den Garten gefährlich und können zur Plage werden? Und was machen die denn eigentlich im Garten? Und dann auf das, worauf ihr wahrscheinlich alle wartet, was kann man denn nun gegen Schnecken tun? So, dann würde ich sagen, bist du bereit, Franz?
Ich bin bereit. Ich habe gehört, als erstes geht es um die Geschichte der Schnecke. Also kann ich mich wieder zurücklehnen, weil da muss ich sagen, den Part überlasse ich dir immer komplett. Da suche ich gar nicht erst nach. Da lehne ich mich zurück und gucke, was ich aus meinem vorherigen Wissensschatz dazu vielleicht beitragen kann.
Okay, ich versuche den Monolog auch niedrig, kurz zu halten. Und
bei der Geschichte so, ist das nicht so schlimm, muss ich sagen. Das ist okay. Ganz angenehm.
Okay, und zwar die ältesten Funde von Schnecken, die sind 530 Millionen Jahre alt aus dem Kambrium, so heißt das Zeitalter. Damals waren die Schnecken aber noch was anders als die, die man heute kennt. Und diese Schnecken, die wir heute kennen, so Süßwasser- und Landschnecken, die sind wohl 200 bis 250 Millionen Jahre alt. Springen wir eine ganze Zeit weiter nach vorne in das antike Griechenland. Die Griechen, genauso wie die Phönizianer und andere vorrömische Kulturen, haben nämlich auch schon Schnecken gekannt. Und, ja, man hätte es nicht denken können, sie haben diese Schnecken als Nahrung genutzt. Ähnlich wie andere Weichtiere wurden die da gegessen. Und was auch noch ganz spannend ist, in der Antike wurden Schnecken wohl als Cochlea oder sowas ähnliches bezeichnet. Und das bedeutet Schöpflöffel. Kannst du dir denken, warum?
Schöpflöffel, das hat wahrscheinlich weniger was mit ihrer Form zu tun, als das, wie sie gefangen wurden oder so.
Ja, es hat genau mit ihrer Form zu tun.
Schade.
Und zwar wurden diese Schneckenschalen nämlich als Schöpflöffel benutzt.
Okay, also, ne? Verrückt.
Genau, die Römer haben die Schnecken dann sehr gerne gemocht. Da wurden sogar Schnecken gezüchtet in richtigen Schneckengärten und dann sogar gemästet in diesen Gärten und dann abgeerntet und dann natürlich verspeist.
Weißt du, welche Schnecken das waren? So Weinbergschnecken, ja, oder sowas?
Ganz genau, da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus.
Sorry.
Die Helix pomatia, das ist die Weinbergschnecke. Und im Englischen heißt sie auch Roman Snail, also römische Schnecke. Eben genau, weil die Römer die auch überall verbreitet haben. Ja, kann auch sein, dass sie vor den Römern schon irgendwo in Britannien und so weiter verbreitet wurde, aber die haben es auf jeden Fall auf die Spitze getrieben. Und wenn wir dann noch weiter die Geschichte hinabsteigen, ins Mittelalter, da waren Schnecken auch noch sehr beliebt, vor allem zum Beispiel in Klöstern. Denn in Klöstern, ne, zur Fastenzeit, da gibt es doch dieses, man darf kein Fisch, man darf kein Fleisch essen und Schnecken sind weder Fisch noch Fleisch. Das heißt, da haben sie so ein kleines Schlupfloch gefunden, wo man eben doch irgendwas Tierisches essen konnte. Und dann wurden halt in der Fastenzeit reichlich Schnecken gegessen. Und deswegen wurden auch in den Klöstergärten viele Schnecken gemästet. Und abgesehen von den Klöstern hat es sich auch zu einem Arme-Leute-Essen entwickelt. Denn Schnecken kosten ja nichts, Schnecken sind überall. Ne? Da muss man nicht irgendwo auf dem Markt und die kaufen. Wobei man das auch machen konnte später. War also in verschiedensten Schichten verbreitet. Es gibt auch Schneckenzüchter, die noch nach dem Mittelalter sich etabliert haben. Und zwar mit der fetten Deckelschnecke. Eine Deckelschnecke, das ist eine Schnecke, die sich verdeckeln kann. Also die macht sich zu. Die hat dann so eine harte Vorwölbung. Das habe ich auch manchmal gesehen. Hast du das sowas schon mal gesehen?
Ich kenne es von den Weinbergschnecken auch, ne? Die machen das ja, glaube ich, zum Überwintern. Machen die auch so eine Tür quasi vor ihr Häuschen, damit keiner reinkommt.
Ganz genau, richtig. Machen dann so eine Schicht davor. Und dadurch sind das natürlich ideale Konserven. Ne? Also dieser Deckel, der kann aus Horn oder aus Kalk bestehen, je nachdem, was es für eine Schnecke ist. Und ja, wenn das ausgehärtet ist, dann ist die Schnecke darin konserviert. Das heißt, man kann die gut transportieren. Und dann gab es richtige Schneckenzüchter. Und die haben dann Schnecken auch zu tonnenweise in verschiedene Städte transportiert und dort vertrieben. Und da gab es auch Züchtungen zu besonders großen und fetten Schnecken. Und die wurden dann auch mit besonderen Kräutern gefüttert, damit die besonders schmecken und dergleichen. Anfang des 20. Jahrhunderts ist dann der Schneckenhandel eingebrochen und außer in Frankreich ist es dann versiegt. Aber es beginnt wieder an Beliebtheit zu gewinnen. Also Obacht. Genau, das kurz zur Geschichte der Schnecken. Hier ging es meistens um Weinbergschnecken und andere Schnecken. Es gibt aber ganz viele verschiedene Schneckenarten. Es gibt 25.000 verschiedene Landschneckenarten. Unter Wasser gibt es noch viel, viel mehr. Kannst du dir vorstellen, von den 25.000 Landschneckenarten, wie viele es davon in Deutschland gibt?
Ich würde jetzt so ungefähr 400 schätzen.
Sehr gut. 260.
Ich habe 400 nachgeguckt.
Tja, dann haben wir wohl unterschiedliche Datenlagen. Also hier steht in Deutschland ca. 260. Viele Daten, die ich übrigens hier aus dem Hut zaubere, sind von weichtiere.at, eine richtig informative Website, die sich nur um Schnecken dreht.
Aber geht es auch um Österreich oder um Deutschland, wenn es AT ist?
Nee, ich glaube, da ging es um, vielleicht habe ich diese Info jetzt auch von einer anderen Website gehabt. Deswegen war ich mir unsicher, wo ich diese Zahl jetzt auf jeden Fall habe. Also irgendwas zwischen 260 und 400 Schnecken dürfte es in Deutschland geben.
Vielleicht kurz meine Info, ich habe 400 Land-Lungenschneckenarten. Das ist so, sind so die Schnecken, die wir kennen. Und davon sind ungefähr 40 Neozoen. Also die sind nicht heimisch, die sind irgendwann dazu gewandert.
Das sind ja auch häufig die, die irgendwo Probleme machen, ne?
Das sind häufig die, die irgendwo Probleme machen, ja.
Und welche das sind, da gehen wir jetzt in einer Sekunde drauf ein. Im Garten gibt es nämlich verschiedene Schnecken. Ich will jetzt auch gar nicht zu tief da rein eingehen, was für verschiedene Schnecken es gibt. Also die grobe Unterteilung, es gibt Schnecken mit einem Haus, Gehäuseschnecken, und es gibt Schnecken ohne Haus, also sogenannte Nacktschnecken. Und bei den Gehäuseschnecken, gut, die Weinbergschnecke, die kennt man, glaube ich, ne, ist so eine ganz große mit so einer gräulichen Schale. Was man auch häufig sieht, oder was ich häufig gesehen habe, ist so eine Gartenbänderschnecke. Die hat auch ein Haus, die ist klein, gelb und hat dann so dunkle Streifen auf dem Haus. Genau. Beide Schneckenarten sind aber für den Garten, also für meinen Garten, überhaupt nicht gefährlich. Und die sind sogar geschützt. Also zumindest die Weinbergschnecke sollte man nicht zerstören.
Sowieso nicht. Mit den anderen vielleicht auch nicht, ne? Also wir reden ja noch über Meerschnecken, auch die, die schädlich sind. Zerstören sollte man, glaube ich, keine von denen.
Bei den Schnecken, die jetzt gefährlich für den Garten sind oder die für die Ernte, sage ich mal, gefährlicher sind, das sind, soweit ich es erkennen konnte, nur Nacktschnecken. Und was wir Nacktschnecken nennen, das sind meistens Wegschnecken. Da gibt es verschiedenste Arten, aber es gibt eine ganz besondere Art, die unglaublich gefräßig ist. Mal gucken, hast du die auch rausgesucht?
Die spanische Wegschnecke, hätte ich jetzt gesagt.
Sehr schön, genau. Das ist nämlich fast immer die spanische Wegschnecke.
Genau, das ist so, wenn man eine Nacktschnecke beschreibt, dann ist es die, die man meint. Sie ist ein bisschen schwer zu unterscheiden von den anderen Nacktschnecken, die es so gibt. Also heißt nicht immer, dass es eine ist. Es gibt auch eine rote Wegschnecke, die sieht eigentlich genauso aus, weil die Farben immer ein bisschen unterschiedlich sein können. Aber das ist so die Prototyp-Nacktschnecke, die Probleme im Garten macht.
Ganz genau. Weil die rote Wegschnecke, die ist auch gar nicht immer rot, die kann auch schwarz sein. Und die spanische Wegschnecke kann auch rot sein. Also man kann wohl die Jungtiere gut unterscheiden.
Und sie kommt auch nicht aus Spanien.
Aus Portugal, ne?
Nee, aus Frankreich. Da gab es DNA-Analysen, wo man dann geguckt hat, ob die wirklich daherkommt. Sie ist nie in Spanien heimisch gewesen, aber man dachte früher, sie wären über so Gemüsetransporte nach Deutschland gekommen. Und da musste man natürlich irgendeinen Schuldigen finden, am besten im Ausland. Und deshalb wurde sie dann spanische Wegschnecke genannt. Vielleicht noch eine zweite, die ein Problem machen kann im Garten, das ist die genetzte Ackerschnecke. Sie erkennt man daran, dass sie so ein bisschen wie so ein Netz, so ein bisschen dunkle Streifen auf dem Rücken hat. Ansonsten sieht sie auch aus wie eine Nacktschnecke. Das ist dann wirklich nur die Farbe meistens, die hier den Unterschied macht.
Genau. Ich habe noch eine dritte. Es gibt noch die Gartenwegschnecke. Die kann auch problematisch werden. Aber in den allermeisten Fällen ist es fast immer die spanische Wegschnecke.
Aber auch verrückt, oder? Dass es so viele Schnecken gibt. Und dann haben wir so zwei Problemfälle quasi. Und deshalb sagt man meistens, ja, Schnecken im Garten ist ein großes Problem.
Ja, ne? Und dabei ist diese spanische Wegschnecke auch für andere Schnecken ein ganz großes Problem, weil die eben verdrängt. Warum kann die das, die spanische Wegschnecke? Die hat einfach überragende Fortpflanzungsfähigkeiten und deswegen ja, verdrängt sie nach und nach die anderen Schnecken, die dann keinen Platz mehr haben. Ja, die gibt es übrigens erst seit den 70ern hier in Mitteleuropa. Also ist noch gar nicht so alt. Das ist, finde ich, so heftig, wenn man sich mal vor Augen führt. Damals mit den Kartoffelkäfern hatten wir das ja kurz besprochen. Waren ja Anfang des letzten Jahrhunderts oder Mitte des letzten Jahrhunderts haben sie sich ausgebreitet und jetzt diese Schnecke hier gegen Ende. Das heißt, als unsere Großeltern noch in ihren Gärten waren, da gab es diese Schnecke gar nicht hier.
Ja, ist super interessant. Ist so ein bisschen die Frage, was hat sich denn geändert seitdem? Hat sich natürlich einiges geändert. Und was man vielleicht auch sagen muss, diese Schnecken, die Probleme machen, kommen eigentlich auch nur in Kulturlandschaften vor. Halt überall da, wo der Mensch Pflanzen anbaut, im großen Stil. Da kommen sie eigentlich nur vor. Also in der Natur gibt es sie gar nicht so. Deshalb sind wir eigentlich selber schuld, dass es so viele von denen hier gibt. Ist auch übrigens die häufigste Schnecke in Europa. Nacktschnecke wahrscheinlich.
Genau. Die, was du gerade gesagt hast, die heimischen Schneckenarten, die von der spanischen Wegschnecke verdrängt werden, die findet man nämlich dann doch noch irgendwo in der Natur mal, weil die spanische Wegschnecke sich eben genau da verbreitet, wo wir sie nicht haben wollen. Wir wollen sie natürlich nur da haben, wo sie ursprünglich heimisch ist, wo sie nichts verdrängt, aber vor allem auch in unseren Gärten. Ja. Jetzt mal kurz zusammengefasst, warum sehen viele Leute Schnecken als großes Problem im Garten an? Das muss ich, glaube ich, niemandem erzählen. Kannst du es dir denken?
Weil sie so einen großen Hunger haben.
Ganz genau. Der Salat muss dran glauben, die kriechen über alles drüber und fressen in Windeseile die frisch gewachsenen Pflanzen kahl, dass am Ende gar nichts mehr steht. Dann weiß man im schlimmsten Fall gar nicht mehr, ob da überhaupt noch irgendwas stand. Und das ist auch gar nicht bei allen Schnecken so. Also es gibt viele Schnecken, die fressen zum Beispiel nur tote Materialien, ne? Oder sowas wie Flechten oder Moose, abgestorbenes. Und es gibt vor allem, wie gesagt, diese Wegschnecke, die auch frisches Material, frisches Pflanzenmaterial frisst. Und das kann dann zu größeren Problemen werden, wenn das eben zu einer Plage sich entwickelt.
Ja? Genau. Wir gehen ja gleich vielleicht nochmal auf die nützlichen Schnecken ein bisschen genauer ein. Da können wir ja nochmal ein bisschen beschreiben, was die denn alles so Cooles für uns machen.
Also als allererstes, wenn ich bei Google eingebe, Problem mit Schnecken, das allererstes, was da kommt, ist Schneckenkorn. So, das hat man auch schon mal gehört, das ist so ein grob Granulat, was man dann irgendwo ausstreuen soll, hat so eine ganz künstliche blaue Farbe und das soll dann die Schnecken vergiften und dann sollen die halt kaputt gehen. Die Zuhörenden, die schon öfters Keep It Grün gehört haben, werden sich denken, dass wir wahrscheinlich kein großer Fan vom Schneckenkorn sind. Kannst du dir denken, warum?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wo draus das Schneckenkorn gemacht ist, aber wenn es diese alten Präparate sind, dann sind die halt nicht nur für die Schnecken gefährlich, sondern auch für alle Tiere zum Beispiel, die diese Schnecken dann fressen.
Genau. Es gibt das Metalldehyd, das ist super giftig, ne? Das wurde früher vor allem benutzt, das ist auch giftig für Säugetiere zum Beispiel, auch für Menschen, das heißt, ne, wenn wir die Pflanzen dann aufessen, dann vergiften die uns selber. Und es gibt noch ein zweites Präparat, das ist das Eisen-3-Phosphat, das ist sogar im Bioanbau zugelassen, weil es eben weniger schädlich ist. Das heißt, es ist schon mal weniger schlecht, aber beide davon haben natürlich einen großen Nachteil. Und zwar, die Gifte sind nicht selektiv. Das heißt, wenn wir das ausstreuen und ausbringen, dann werden nicht nur die Nacktschnecken, die Wegschnecken, die wir damit erwischen wollen, getroffen, sondern eben auch zum Beispiel geschützte Weinbergschnecken oder andere Nützlinge und auch teilweise Nützlinge, die wiederum die Wegschnecke auffressen würden. So, und deswegen wollen wir das eigentlich nicht haben. Ein Nützling, der zum Beispiel, oder eine andere Schnecke, die wir eigentlich gar nicht mit erwischen wollen, hatten wir eben schon erzählt, die rote Wegschnecke. Die steht zum Beispiel sogar in Bayern auf der roten Liste, ne, der geschützten Arten. Die darf nicht bekämpft werden. Und die frisst unter anderem zum Beispiel Aas. Ne? Also ist heimisch in West- und Mitteleuropa, also hier, wo wir leben. Und wird von der spanischen Wegschnecke verdrängt. Wenn wir die allerdings schützen wollen, wie gesagt, dann dürfen wir kein Schneckenkorn benutzen. Aber das müssen wir auch gar nicht. Ne? Denn es gibt vielleicht viele noch andere.
Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich dachte, jetzt würdest du kurz Luft holen.
Also ja, es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, problematische Schnecken unter Kontrolle zu halten.
Jetzt musst du auch weitermachen.
Ich habe jetzt Luft geholt. Genau, kurz bevor wir auf die weiteren Möglichkeiten eingehen, jetzt habe ich kurz die rote Wegschnecke nochmal angeschnitten. Können wir gleich machen, wenn wir über die Nützlinge sprechen. Andere Mittel, die wir für gegen problematische Schnecken benutzen können. Was man auch oft sieht, sind irgendwelche Präparate. Also da gibt es zum Beispiel irgendwas aus Moosen, was dann fraßhemmend wirken soll. Das ist jedoch oft wissenschaftlich nicht bestätigt und da werden viele Kräuter werden auch zur Abschreckung genannt, wird dann gesagt, hier, das, weiß nicht, Kamille hilft oder hilft nicht und der andere sagt, das lockt es an. Also da gibt es viel hin und her und viel, wo es mehr auch um Glauben geht, warum es ja bei uns nicht geht. Ein paar handfeste Sachen, was man machen kann. Franz, wenn ich dich jetzt fragen würde, du hast viele Schnecken im Garten oder andersrum, fragen wir mal so, du hast ein Beet im Garten und du willst da leckeren Salat anpflanzen und du weißt genau, letztes Jahr waren da super viele Schnecken und das soll dieses Jahr nicht passieren. Was machst du?
Du willst wahrscheinlich auf sowas wie einen Schneckenzaun hinaus, was natürlich eine sehr bekannte und auch, glaube ich, so mit die beste Methode gegen Schnecken ist, wenn man die Effektivität sich anguckt. Also man baut quasi einen Zaun um sein Beet, über den die Schnecken nicht drüber können. Der ist zum Beispiel gewölbt oben, sodass sie quasi, wenn sie da rumkriechen, dass sie auf der einen Seite wieder runterfallen. Und der Nachteil ist natürlich, dass es viel Arbeit ist, weil ich alles, was ich irgendwie schützen möchte, einzäunen muss. Und wenn ich meinen Garten einfach im Ganzen einzäune, habe ich wahrscheinlich trotzdem noch Schnecken, die drin sind, einfach weil diese Fläche so groß ist. Deshalb gibt es auch so Schneckenkrägen, die man pro Pflanze dann drum setzt, die quasi ein kleiner Schneckenzaun für eine Pflanze sind.
Dabei muss man immer aufpassen natürlich, wenn ich jetzt auch so einen guten Schneckenzaun habe und er hält die auch ab, wenn es dann Gräser gibt oder andere Pflanzen, die über den Schneckenzaun hinüberragen, dann können sich die findigen Schnecken auch über den Zaun praktisch durch diese natürliche Brücke bewegen. Also da immer ein Auge drauf halten. Ansonsten an diesen physischen Barrieren, da gibt es auch noch so ein paar andere Sachen, die gerne gemacht werden. Sägemehl, Eierschalen auszustreuen. Habe ich auch Verschiedenes von gehört, zum Beispiel Kaffee wurde auch viel ausgestreut. Beim Kaffee habe ich das vor einiger Zeit sogar mal nachgeschaut. Da wurde gesagt, dass der Koffeingehalt im Kaffee dafür sorgt, dass die Schnecken da nicht drüber gehen wollen. Das mag auch so sein, das wurde auch in Studien belegt. Allerdings wurde in den Studien eine unglaublich hohe Koffeinkonzentration benutzt. Und der Kaffee, naja, wir brühen den Kaffee ja mit Wasser auf und das machen wir, weil das Koffein sich durch das Wasser löst. Das heißt, wenn es ein, zweimal regnet, dann ist das Koffein auch ausgewaschen. Das heißt, so eine langfristige und stabile Barriere ist das da auch nicht. Ja, kann man sich mal selbst mit ausprobieren. Ich sag mal so, gerade zum Beispiel Kaffeesatz im Kompost, ne, ist ja wunderbar nährstoffhaltig. Oder wenn ich ein paar Eierschalen ausbringe, ist das jetzt auch nicht schlecht für den Boden. Und vielleicht mögen sie es ja nicht über diese pieksige Ebene sich drüber zu bewegen.
Was, ich finde sowas wie so Schneckenkrägen oder Schneckenzäunen finde ich immer ein bisschen langweilig, weil das ist sowas, was jeder kennt und ja gut, da erzählen wir niemandem was Neues, wenn wir da von Schneckenzäunen reden. Deshalb würde ich mal lieber ein paar Geheimtipps oder ein paar andere Punkte mit einbringen, die ein bisschen spannender sind und die man vielleicht noch nicht ausprobiert hat. Und was ich immer gemerkt habe, was gut funktioniert und was ich jetzt auch gesehen habe, was in der Studie getestet wurde, ist es, den Gießzeitpunkt richtig zu wählen. Das heißt, ich gieße. Man hat auch festgestellt, Schnecken sind meistens nachts unterwegs und eben, wenn es feucht ist. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass mein Garten nachts möglichst nicht feucht ist. Also, wann gieße ich? Am besten frühmorgens, sodass das Ganze über den Tag abtrocknen kann und eben nicht in der Nacht feucht ist. Und da gab es eine Studie zu und da wurde gezeigt, dass morgens gießen genauso viel gebracht hat wie abends gießen und Schneckenkorn einsetzen.
Oha. Das ist ja heftig. Das ist aber auch etwas, worauf man direkt ja nicht kommt. Man denkt ja immer, ne, man soll tagsüber soll man die Pflanzen nicht gießen, ne, sondern eher, wenn die Sonne weg ist, damit die das besser abhaben können. Deswegen dachte ich, ja gut, abends, ne, sieht man ja auch ganz oft, dass die Leute dann abends von der Arbeit nach Hause und dann noch einmal schön durch den Garten, ist ja auch schön entspannt, diese Aufgabe. Aber das dann lieber nicht machen, dann lieber eine halbe Stunde früher aufstehen und das dann frühmorgens erledigen. Genau,
also da wurde das bis zu 75% reduziert, einfach dadurch zu einem anderen Zeitpunkt zu gießen.
Boah,
lohnt sich. Man muss aber auch dazu sagen, dass diese spanische Wegschnecke, dass die ist schon ziemlich, ziemlich gut in dem, was sie macht. Also sie ist auch nicht so anfällig gegen Trockenheit. Also sie kommt damit besser zurecht als unsere Schnecken, die wir hier sonst so haben. Aber trotzdem ist es ihr natürlich viel lieber, wenn es feucht ist. Deshalb würde sich dann eher zum Beispiel im hohen Gras bewegen, wo es eben noch feucht ist.
Was man auch machen kann, das haben wir schon im Podcast auch schon häufiger gesagt, ist nicht umgraben. Vor allem im Herbst nicht umgraben, denn Schnecken mögen aufgewühlten Boden, gerade im Herbst, wenn sie ihre Eier legen wollen, gerade über den Winter hinweg zum Beispiel. Und wenn wir dann im Herbst das einmal alles umgraben, dann können die Schnecken sehr gut ihre Eier reinlegen und dann haben wir im nächsten Jahr ein ganz großes Schneckenproblem. Und besser ist es dann, wenn man umgraben muss, das lieber im Frühjahr zu machen, weil dann potenziell stört man auch einige von den Gelegen, die sowieso gelegt wurden. Aber wir haben es ja schon öfters gesagt, am besten gar nicht umgraben, da macht man auch nichts falsch.
Ja, genau. Wusstest du übrigens, man denkt ja immer, die Schnecken, die sind eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt zu fressen. Vielleicht hast du das auch gesehen, dieses Studienergebnis. Und zwar wurde getestet, was machen die Schnecken eigentlich den ganzen Tag? Und da kam raus, 68% der Zeit ruhen sie. Dann sagen wir, okay, dann werden sie den Rest der Zeit fressen. 27% der Zeit sind sie in Bewegung, weil sie ja eben sehr langsam sind, müssen sie viel Zeit für Bewegung draufgeben. Und nur 4% ihrer Zeit sind sie mit Fressen beschäftigt. Also bin ich ja mehr mit Essen beschäftigt als die Schnecken. Und die putzen uns hier den ganzen Garten weg.
Ja, und der Franz ist schon verdammt schnell mit dem Essen.
Ich esse schon sehr schnell, ja, das muss man sagen. Und der Nils ist sehr langsam. Vielleicht bin ich auch im Verhältnis einfach sehr schnell.
Ja, ich glaube, du bist ein Outlier da. Also es ist ein sehr extremes Ergebnis. Weil immer, wenn ich mit anderen Leuten zusammen etwas esse, bin ich der Erste, der fertig ist. Und beim Franz bin ich, also das ist ein großer Abstand.
Du hast einfach nicht genug Geschwister, das ist das Problem.
Richtig. Naja, bei den Schnecken kann man ja noch einige, du hast gesagt, ein paar Dinge, die man sowieso schon kennt. Eine Sache, die einem sofort vor Augen kommt, wenn man nicht weiß, was man machen soll, aber keine chemische Keule benutzen will, ja, absammeln halt, ne? Die sind ja groß, das heißt, man kann sie zumindest aufheben, ist ein bisschen glitschig, ne? Kann man Handschuhe besser mit anziehen. Oder wir haben auch mal an einem Gerät rumgetüftelt, praktisch so einer hölzernen Greifzange, womit man die Schnecken besser absammeln kann. Sind aber bisher noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen, wie man das perfektioniert. beim Absammeln kann man auch ein paar Dinge machen, die das Ganze erleichtern. Ne? Kannst du dir vorstellen, was man da so machen kann?
Schneckenbretter zum Beispiel. Also, dass ich, wenn ich weiß, okay, die Schnecken sind gerne an dunklen, feuchten Orten, dann schaffe ich ihnen einfach diese Orte und warte dann, bis sie da reinkriechen. Also zum Beispiel, ich lege Bretter aus, worunter die Schnecken sich dann, wenn die Mittagssonne brennt, verstecken. Das heißt, ich gehe mittags rum und statt zu gießen, drehe ich diese Bretter um, sammle die ganzen Schnecken ab und bringe sie irgendwo ein Stückchen weiter. Das ist eine Möglichkeit.
Ja, super. Das hatte ich nämlich auch mal in meinem Garten gemacht früher. Und zwar die Wege. Da habe ich einfach auf den Wegen diese Bretter. Und ich meine, da wächst ja sowieso nichts. Ja, und dann hilft das auf jeden Fall. Was man auch machen kann, sind sogenannte Bunkerpflanzen oder Opferpflanzen, wo die Schnecken sehr gerne hingehen. Ne? Also sowas wie Tagetes zum Beispiel. Dann hat man ganz gezielt was, wo man hingehen kann und viele Schnecken absammeln kann. Und natürlich, die Schnecken gehen dann auch, sie gehen schon an anderes Gemüse dran, aber weniger.
Genau, das ist vor allen Dingen, wenn die noch nicht so groß ist, die Schneckenpopulation. Wenn die wirklich sehr groß ist und wir sehr viele Schnecken im Garten haben, dann gehen sie einfach an alles und versteifen sich dann nicht auf diese eine Pflanze, weil einfach zu wenig Pflanzen von diesen Opferpflanzen da sind, um alle zu ernähren.
Genau, wenn man die Schnecken dann abgesammelt hat, was kann man dann damit machen? Gut, ne, man kann sie wieder freilassen, aber da muss man darauf aufpassen, dass das weit genug vom Abstand ist. Also gerade die spanische Wegschnecke kann wohl sehr weite Distanzen kriechen, also die, vielleicht haut das da mit den 24% bei der nicht mal ganz so hin. Oder man kann sie töten. Da ist natürlich immer die Frage, wie schafft man das möglichst human zu machen? Ich habe jetzt davon gelesen, dass man, wenn man sie ins Gefrierfach gibt, dass das wohl die humanste Methode ist, dass sie schmerzfrei sterben.
Okay, ich würde sie einfach ein Stück weiter irgendwo aussetzen am Feld oder so. Finde ich, glaube ich, am einfachsten.
Genau. Was ich früher gemacht habe vor allem, als wir noch Hühner und Enten hatten, die einfach den Tieren zu fressen zu geben. Ne? Also das ist eine gute Nahrungsquelle für die. Oder man kann auch die Tiere dann selber mal auf eine Schneckenjagd schicken. Ne? Wenn das Gemüsebeet oder da, wo die Schnecken sind, wenn die das abhaben können, hat man natürlich immer die Gefahr, dass die Hühner oder die Enten auch die Pflanzen fressen oder durchwühlen. Aber das sind auch wahre Schneckenvertilger. Was hältst du von der Bierfalle?
Ja, weiß ich nicht. Ich wollte noch mal auf die Tiere eingehen hier. Und zwar ist es ja so, Hühner wusste ich, also bei uns haben die nie wirklich gerne gegessen, so Schnecken, habe ich zumindest nie gesehen. Aber Enten essen die gerne, gerade alles, was irgendwie von Stockenten abstammt. Also die sind große Freunde der Schnecken. Gibt es ja auch inzwischen sogar zu mieten, dass man sich Enten mieten kann, die man durch seinen Garten schickt. Das Problem auch bei der spanischen Wegschnecke ist, dass ihr Schleim, vielleicht hast du mal schon einmal einen im Mund gehabt, der ist sehr bitter. Und deshalb mögen die zum Beispiel Igel und Kröten gar nicht so gerne essen, weil es eben so bitter schmeckt. Das heißt, auch das ist limitiert. Also ich habe weniger Fressfeinde, die diese Schnecken fressen können. Und bei den Laufenten zum Beispiel ist es anders, die fressen die trotzdem gerne. Und es gibt natürlich auch noch andere Tiere, zum Beispiel ein Laufkäfer, der Grabkäfer heißt der frisst die Gelege von dieser spanischen Wegschnecke. Und wenn wir den unterstützen wollen, müssen wir einfach mehr mulchen. Das ist zwar auch ein Habitat für Schnecken, aber sorgt eben auch dafür, dass dieser Käfer sich wohler fühlt und die Eier dann entsprechend frisst.
Genau, ich habe einen Laufkäfer mit dem Namen Schaufelläufer gefunden und der heißt im Englischen Snail Hunter, also Schneckenjäger. Ich meine, da steckt es ja schon im Namen wieder drin. Sollten wir im Idealfall auch in unserem Garten haben.
Genau. Und es gibt noch eine Schnecke, die Schnecken frisst, davon hast du ja schon mal erzählt. Der Tigerschnegel ist vielleicht auch schnell mit Nacktschnecken zu verwechseln, wo man denkt, die sind gefährlich für meinen Garten. Aber die frisst auch die Gelege von anderen Schnecken und auch andere Nacktschnecken, die gefährlich für meinen Garten sind.
Genau, bei dem Tigerschnegel auch noch ganz interessant, dass die frisst nicht nur kleine Schnecken, sondern andere Nacktschnecken bis zu ihrer eigenen Größe her. Man muss dazu allerdings sagen, also das passiert eher selten, die fressen auch noch ganz viele andere Dinge und meistens fressen sie die Eier und die Nachkommen von anderen Schnecken, also schon die Jungtiere. Es gibt auch noch sowas wie zum Beispiel Ameisen. Ameisen gibt es ja auch überall, ne? Auch in vielen mit dem Lineal gezogenen Gärten ungern gesehen, aber auch Ameisen können Schnecken fressen. Da gibt es auch ganz interessante Videos zu, wie so der Kampf zwischen einer Schnecke und Ameisen, wie das abläuft, wie die Schnecke dann ihren Schleim und Schaum und sowas zur Abwehr gibt und die Ameisen dann zurückgedrängt werden und dann Dann aber so viele Ameisen kommen, dass sie am Ende doch gewinnen. Die können also auch Schnecken miterlegen. Was es auch gibt, eine Spinne, zum Beispiel den Spinnenkanker, genau, der gehört zu den Weberknechten und der soll auch junge Schnecken fressen. Habe ich selbst noch nicht gesehen, aber falls jemand von euch, liebe Zuhörenden, das schon einmal beobachtet hat, könnt ihr uns das sehr gerne mitteilen. Mal so ein Shoutout generell, wenn ihr Gedanken und Anregungen habt für den Podcast, an podcast@keep-it-grün.de. So, zurück zum Thema. Natürliche Fraßfeinde. Fällt dir noch einer ein?
Ja, ist weniger ein Fraßfeind als ein tierischer Feind der Schnecke. Und zwar gibt es Nematoden, die gefährlich für Schnecken sind. Das kennt man ja auch aus anderen Möglichkeiten, irgendwie Schädlinge zu bekämpfen. Nematoden, das sind so Fadenwürmer. Ich habe gesagt, die ziehen die durchschnittliche Beinzahl der Tiere sehr runter. Also deshalb haben Tiere im Durchschnitt 0 Beine wegen den Nematoden. Wenn ihr das genauer wissen wollt, hört gerne die letzte Folge rein. Und diese Nematode ist eine bestimmte Art, erfolgreich gegen die spanische Wegschnecke eingesetzt worden. Also man mischt die dann quasi, sprüht die auf der Fläche aus und die können dann eben diese Schnecken befallen.
Ja, spannend auf jeden Fall. Was wir eben kurz angesprochen hatten, sowas wie Kröten oder Igel. Igel hat man schon öfters mal gehört. Aber auch Kröten fressen auch große Nacktschnecken. Generell, wie du schon gesagt hast, viele von den Fraßfeinden fressen andere Schnecken oder auch Gehäuseschnecken und die spanische Wegschnecke zum Beispiel nicht. Aber Kröten sollen zum Beispiel auch große Nacktschnecken verspeisen können.
Genau, können sie, aber bei der spanischen Wegschnecke ist eben das Problem, dass sie so bitter sind. Also nehmen sie da, glaube ich, lieber andere. Generell kann man ja sagen, bei Schnecken ist ja natürlich das Blöde, dass viele Sachen, die Biodiversität in meinem Garten fördern, also große Wiese wachsen lassen neben meinem Beet, mulchen, möglichst naturnah gestalten. Das sorgt eben dafür, dass auch diese Schnecke öfter in meinem Garten vorkommt. Deshalb ist man hier so ein bisschen in der Bredouille, wenn man seinen Garten naturnah gestaltet, dass man erstmal auch vielleicht mehr Schnecken hat.
Genau, richtig. Und also wenn die Biodiversität dann funktioniert, dann hat man ja noch andere mit dabei, die das Ganze ein bisschen ausgleichen können. Zum Beispiel sowas wie Blindschleichen. Da hatten wir ja auch eine oder zwei oder drei in unserem Garten damals gehabt, als wir die Beete neu angelegt haben.
Genau, ja. Die kommen, glaube ich, nur zur Paarung so nah beieinander. Sonst haben die relativ große Gebiete, aber die leben auch immer noch da. Das habe ich mitgekriegt, immer noch in unserem Hügelbeet. Das scheint denen sehr, sehr gut zu bekommen da.
Sehr schön. Ich habe auch noch Feuersalamander, andere Salamander, die fressen auch Schnecken. Also man sieht ja schon, da gibt es eine nicht enden wollende Liste von solchen Echsen zum Beispiel.
Die liest uns jetzt vor.
Genau, die gehe ich jetzt einmal durch. Es gibt aber auch Vögel zum Beispiel. Ne? Also Störche, Reiher und sowas, die fressen auch Schnecken, kann man sich vorstellen. Deswegen, wenn man ein paar Vögel, Singdrossel und sowas im Garten hat, ist das auch nicht schlecht. Die sieht man auch manchmal, die Singdrossel, wie sie sich Gehäuseschnecken nimmt und die aufknackt.
Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es mal bei einem Krähe, glaube ich, gesehen.
Wie machen die das?
Die haben die so hochgeflogen und dann fallen lassen.
Ja, die Singdrossel, die nimmt die in den Schnabel und haut dann damit gegen den Stein.
Auch eine gute Möglichkeit bestimmt. Was mir eingefallen ist, was ich noch zu Vögeln sagen wollte, meine Oma hat mir das jetzt erzählt und zwar hat sie viele Blattläuse an ihren Rosen, glaube ich, gehabt und da hat sie gesehen, dass die Spatzen immer dran geflogen sind, haben sich die gepackt, haben sich da hingesetzt und von unten bis oben alle abgefressen, sind dann wieder weggeflogen. Also wenn ihr Blattläuse was gegen tun wollt, haben wir auch schon mal gesprochen, Spatzen, also mit einer Hecke zum Beispiel unterstützen, gute Möglichkeit. Zurück zu den Schnecken.
Ach super, danke dafür. Genau, bei den Vögeln noch kurzer Shoutout. Ich hatte ja eben kurz angeschnitten, Hühner und Enten, ne, kann man sich halten als domestizierte Vögel. Was man da beachten sollte, gerade bei Enten, sollte man generell immer, wenn man Enten hält, eine Wasserfläche bereithalten, weil die wohl die Schnecken zum Beispiel gerne waschen, beziehungsweise es sonst Erstickungsgefahr gibt, weil die ja sehr schleimig sind und dann im Hals stecken bleiben können. Und wenn die Enten dann was Wasser zur Verfügung haben, dann ist die Gefahr deutlich geringer.
Habe ich eine Publikation gesehen, und zwar bei, wenn man nach Studien sucht, kann man Google Scholar zum Beispiel benutzen. Und wenn man da nach diesen Schnecken sucht, nach der spanischen Wegschnecke zum Beispiel, dann kam eine Publikation, wo es darum ging, dass eine Stockente an einer Schnecke erstickt wurde. Und da ging es zwei Seiten nur darum, dass diese Ente an der Schnecke erstickt ist, was früher noch nicht beobachtet wurde, aber offenbar sehr spannend war.
Boah. Ja,
Weiter.
Das tut mir sehr leid um die.
Es gibt
um
auch
die
Bilder von dieser Ente in der Publikation. Also es sah richtig aus wie so eine Achse bei der Polizei.
Hatte sie einen Namen gehabt?
Ja, das weiß ich nicht. Bestimmt. Ich weiß nicht, ob er öffentlich gemacht wurde.
Och Mann. Ja, schade auf jeden Fall zu hören. Ich hoffe, die spanische Wegschnecke spezialisiert sich nicht darauf, ein Ententöter zu werden.
Ich habe aber noch, wir haben ja jetzt sehr viel schlecht über die spanische Wegschnecke geredet. Ich habe noch einen Punkt, vielleicht hast du den in deiner Recherche auch gesehen. Und zwar hat sie einen Vorteil für unseren Garten, den ich sonst von noch keinem Tier gehört habe. Und zwar, wenn wir eine Schwermetallbelastung in unserem Garten haben, dann wurde in Studien herausgefunden, nimmt diese spanische Wegschnecke besonders viel Cadmium auf und speichert das quasi in ihrem Verdauungstrakt. Das heißt, die sind quasi Akkumulatoren für Schwermetall.
Das heißt, wenn wir jetzt Feinde von Schnecken haben und zum Beispiel meine Enten fressen diese Schnecken, dann vergiften die sich auch noch mit Schwermetall?
Nur wenn deine Fläche eh schon belastet ist, und dann würden die Enten auch so in deinem Boden wühlen und sich vielleicht auch so damit belasten. Aber ja, dann natürlich okay. Noch extremer. Deshalb vorher Bodenprobe nehmen und gucken, ob das okay ist.
Oha. Ja, gut zu wissen, auf jeden Fall. Ich habe noch ein letztes Tier mir aufgeschrieben, was ein natürlicher Fraßfeind ist oder eine Tiergruppe. Nagetiere. Ja. Igel, Maulwürfe. Maulwürfe auch. Habe ich auch noch nie beobachtet. Und Mäuse und sowas. Und bei den Igeln soll es wohl so sein, habe ich auch noch nicht selbst gesehen, die sollen wohl die Schnecke über die Erde reiben, damit der ganze Schleim sich abreibt und austrocknet, damit die wohl besser zu genießen sind.
Verrückt, habe ich auch noch nicht gehört.
Na gut, wir haben jetzt ganz viel. Hast du noch welche auf Lager?
Nee, bitte weiter.
Okay. So, jetzt haben wir ganz viele Fraßfeinde uns aufgelistet und mal sind durchgegangen. Wie man die ganzen unterstützen kann, ne? Wenn ihr jetzt sagen wollt, boah, ich möchte aber meine Kröten im Garten zum Beispiel unterstützen oder bestimmte Käfer. Da haben wir auch schon ganz viel Content zu gemacht. Zum Beispiel Franz hat mal einen Käferkeller angelegt, wo solche Käfer sich ansiedeln können. Könnt ihr gerne bei keepitgrün.de nachschauen. Ich weiß gar nicht, ob wir dazu schon eine Podcast-Folge haben. Auf jeden Fall zu Insekten, Biodiversität haben wir auf jeden Fall einiges. Jetzt gibt's natürlich, wir haben es am Anfang gesagt, nicht nur böse Schnecken, sondern auch gute Schnecken, um mal diesen Term zu benutzen, den ich direkt wieder zurücknehmen möchte. Was sind denn nützliche Schnecken für uns im Garten? Beziehungsweise, warum sind nicht alle Schnecken schädlich für uns?
Wir haben ja eben schon viel. Ja. Achso, ja, ich dachte, du hättest die Frage an mich gestellt. Darfst du die auch gerne selber beantworten?
Nee, ich wollte sie an dich stellen. Ich hatte hier einen Deck gehabt, sorry.
Im Kopf. zum Beispiel die Weinbergschnecke, über die wir schon viel gesprochen haben, die fressen hauptsächlich totes Material. Man muss dazu sagen, wir reden jetzt auch viel über Schnecken, die Destruenten sind. Also es sind Schnecken, die tote Materialien fressen. Du hast ja eben sogar von aasfressenden Schnecken erzählt. Wenn jetzt wir einen besonders aufgeräumten Garten haben, wo keine toten Pflanzenteile da sind, dann fressen diese Schnecken auch lebende Pflanzen. Deshalb hier wieder Appell, tote Materialien im Garten liegen lassen, das zum Beispiel als Mulch, aber auch vielleicht und dann vielleicht auch Dinge, die einfach verrotten sind, einfach zu fressen sind für diese Schnecken, weil dann gehen Weinbergschnecken zum Beispiel nicht an die Pflanzen, die bei euch wachsen, weil wenn die nichts zu fressen haben, dann gehen die auch an junge lebende Pflanzen und sind dann eben doch ein Problem. Das nur so viel vorweg.
Genau. Und was man auch beachten sollte, also wenn ich jetzt eine Schnecke im Garten habe, ist das kein Problem. Und auch wenn ich eine Schnecke habe, die vielleicht in meinem Salat knabbert, ist das kein Problem. Ein Problem ist es erst, wenn es zu einer richtigen Plage kommt. Und die meisten Schnecken, also jetzt abgesehen von der spanischen Wegschnecke, die sind gar nicht so gut darin, sich stark zu vermehren. Ne? Hatte ich am Anfang auch angesprochen gehabt. Das heißt, die können gar nicht so eine explosionsartige Vermehrungswelle starten. Das heißt, selbst wenn die perfekte Bedingungen haben und selbst wenn die so ein bisschen an meinen Sachen knabbern, dann habe ich in aller Regel keinen Ernteausfall. Und deswegen sollte man auf jeden Fall darauf achten, was für eine Schnecke sich gerade bei mir tummelt.
Ja, vielleicht auch ganz kurz einen Punkt, warum die sich so schnell verbreiten. Also zum einen geht dieser Reproduktionszyklus halt sehr schnell durch. Zum anderen ist es auch so, dass die zwittrig sind, diese Schnecken, sodass sie sich gegenseitig befruchten, dann unabhängig voneinander die Eier legen, 200 Stück oder so, woraus wieder kleine Schnecken schlüpfen. Also das Ganze geht sehr schnell. Die werden zwar nur ein Jahr alt, diese spanischen Wegschnecken, im Vergleich dazu Weinbergschnecken, über die wir jetzt zum Beispiel viel gesprochen haben oder sprechen, die, weißt du, wie alt die werden können? Wenn nicht, was schätzt du?
Boah, 3-4 Jahre?
8 Jahre können die alt werden.
Oha.
sind aber auch gerade in den letzten Jahren sehr viel weniger geworden in Deutschland. Und das habe ich auch selber gemerkt, muss ich sagen. Also früher sind hier überall rumgekrochen, aber heute sieht man da nicht mehr so viele von.
Mhm. Ja, jetzt wo du es sagst, stimmt. Muss man darauf achten, wann ich die nächste sehe. Weil das ist natürlich eine Art, wenn wir sie in großen Zahlen hätten, dann wäre das natürlich erstmal für die Biodiversität ganz gut. Und ja, ich glaube, dabei belasse ich es erstmal, weil es ist natürlich eine geschützte Art und die sollte man wahrscheinlich nicht aufessen, so wie die Römer das immer gemacht haben.
Auch wenn du es früher gemacht hast. Ja. Aus dem Urlaub, dann ist okay.
Deswegen, es gibt bestimmt noch irgendwo Schneckengärten. Ich weiß gar nicht, wie die Schnecken, also wenn man sich jetzt Weinbergschnecken irgendwo im Restaurant oder sowas holen würde, wo die herkommen, die müssen ja auch irgendwo herkommen.
Von der Farm wahrscheinlich, ne? Oder man sammelt die irgendwo, ich weiß es nicht. Wir reden jetzt sehr viel über die Weinbergschnecke. Man muss dazu sagen, das ist halt ein sehr bekannter Vertreter. Davon gibt es aber noch viel mehr als nur die.
Genau. Und man muss auch noch sagen, also wir reden hier auch nur über Landschnecken, Seeschnecken und Wasserschnecken, Süßwasser, Salzwasser. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Dimensionen, die man da erreichen kann. Vielleicht noch eine Sache, wo wir viel darüber gesprochen hatten. Es gibt verschiedene Schneckenarten und die sind schwer zu unterscheiden. Ne? Das hattest du eben angesprochen. Die spanische Wegschnecke sieht zum Beispiel der roten Wegschnecke sehr ähnlich. Man kann es allerdings schaffen, sie zu unterscheiden. Und zwar vor allem, wenn es bei den Jungtieren, denn bei den Jungtieren, das sind die roten Wegschnecken, die sind hellgelblich mit dunklem Kopf und die spanische Wegschnecke, die sind bunt gebändert. Es gibt da noch so ein paar andere Merkmale, wie man zum Beispiel den Schnegel unterscheiden kann. Jetzt muss ich das richtig rum hinkriegen. Eine von den beiden Arten, der Schnegel, wenn man die berührt, dann ziehen die sich zusammen, aber die können sich nicht aufrollen und die Wegschnecken, die können sich zu so einem Kreis machen, so einem Halbmond. Ne? Machen die aber auch nicht immer, weil da hat man auch wieder Wegschnecken, die dann einfach nur zu so einem dicken Knubbel werden.
Du hast ja gerade die Schnegel angesprochen. Auch noch eine Art Schnecke, die gut für uns ist. Wir hatten ja den Tigerschnegel angesprochen, der andere gefräßige Schnecken frisst oder deren Gelege auch. Von den Schnegeln gibt es auch ungefähr 200 Arten in Deutschland. Und wenn sie sich nicht von Schnecken ernähren, meist irgendwie ernähren sie sich von Algen oder totem Material. Es gibt aber einen einzigen Schnegel, der Schaden verursachen kann. Kennst du den?
Ist das der Schadschnegel?
Fast. Es ist der Gewächshausschnegel. Rate mal, wo der am meisten, oder wo er eigentlich nur zu finden ist.
Wahrscheinlich in Gewächshäusern.
Ja, wahrscheinlich, richtig. Also der ist nur im Gewächshaus zu finden. Aber wenn ihr ein Gewächshaus habt, dann könnt ihr euch damit beschäftigen. Wenn nicht, seid ihr da ziemlich safe.
Jetzt frage ich mich natürlich, wenn er nur in Gewächshäusern auftaucht, wie schafft er es denn von einem Gewächshaus ins nächste?
Wenn du ein Gewächshaus, das geht nur, wenn du Gewächshäuser abbaust und woanders hinstellst und den mitnimmst. Anders können sie sich nicht verbreiten.
Oha.
War nicht ernst gemeint.
Ja, okay. Weiß er nicht. Weiß er nicht, hier, was der Wissenschaftler Franz da so aus dem Hut zaubert.
Sie überleben auch außerhalb, aber Probleme verursachen sie nur im Gewächshaus.
So. Damit bin ich durch mit meinen Schnecken, mit meinem Schnecken-Input, den ich hier zum Besten geben wollte. Hast du noch was auf Lager, Franz?
Ich habe noch eine spannende Sache, die fällt mir gerade ein, die ich gelesen habe, was man gegen Schnecken machen kann. Und zwar wird das vor allen Dingen in Norddeutschland gemacht. Vielleicht haben wir ja Zuhörende aus dem Norden Deutschlands dabei oder die zumindest am Meer wohnen. Weil was hat man am Meer viel? Klar, Sand und Wasser, aber auch Schnecken, hätte ich jetzt schon fast gesagt, Muschelschalen. Und in Norddeutschland wurde wohl mit Muschelschalen gemulcht, das heißt 4 Zentimeter Muschelschalen auf das Beet. Und das hat sehr gut geholfen gegen Schnecken. Bei uns schwer umsetzbar. Ich wüsste nicht, wie ich hier so viele Muschelschalen komme. Aber vielleicht ist das ja, wenn man irgendwo in Meeresnähe wohnt, einfacher.
Ja, oder man nimmt Eierschalen stattdessen. Dann muss man halt nur so viele Eierschalen zusammenkriegen, dass man 4 Zentimeter Mulch auftragen kann. aber es hat wahrscheinlich denselben Effekt. Wahrscheinlich, weil es so scharfkantig ist und dann mögen sie nicht da drüber zu kriechen.
Das weiß ich gar nicht, ne? Also man sieht ja auch diese Videos, wie die über Rasierklingen kriechen und so. Ich weiß nicht, ob das Problem ist oder ob das, weil die so kalkhaltig sind, keine Ahnung.
Irgendwas wird sein, ne? Gut, der Salzgehalt ist ja auch schnell weggewaschen, wenn die jetzt aus dem Meer kommen.
Vielleicht hilft ja auch Pflanzenkohle. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht hilft Pflanzenkohle.
Vielleicht, ja. vielleicht ist es ja so ein Nebeneffekt, den wir in der Studie feststellen, wenn wir sehen, welche Pflanzen alles abgefressen sind. Dann werden wir es auf jeden Fall zum Besten geben. Super. Dann würde ich sagen, haben wir das Thema Schnecke im Garten gut umrissen. Wenn euch das Thema gefallen hat und ihr noch mehr über Schnecken wissen möchtet oder noch andere Fragen aufgeworfen wurden oder ihr eigene Erfahrungen habt, die ihr gerne zum Besten bringen würdet, dann könnt ihr das gerne tun. Lasst es uns wissen. Man kann uns eine E-Mail schreiben, podcast@keep-it-grün.de. Bei Instagram kann man uns schreiben. Und ja, das reicht eigentlich, ne? Wenn man möchte, kann man auch noch unseren Shop besuchen. Da gibt es ein paar Sachen für den Garten, die man dort benutzen kann. Ja, Franz, wolltest du noch was zum Besten geben?
Mich würde es am meisten freuen, wenn ihr den Podcast bewertet oder ihm folgt. 5 Sterne ist uns natürlich am liebsten. Wenn nicht, dann schreibt uns gerne, warum nicht. Aber das wäre mein Wunsch.
Sehr schön. Dann gucken wir mal, dass wir dir deinen Wunsch erfüllen können. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Habt noch eine schöne Zeit im Garten. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.